Die sieben Worte Jesu am Kreuz. Erstens, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das erste der sieben Worte Jesu am Kreuz ist ein Gebet. Ein Gebet um Vergebung für die, die sich schuldig machen. Die Situation, in der Jesus es sprach, wird so beschrieben. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleider aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er der Christus Gottes ist, der Erwählte. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten, hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Jesus betet. Vater, sagt er. In den schrecklichsten Stunden seines Lebens hat er sein Vertrauen zu Gott nicht verloren. So wie Jesus es seine Jünger gelehrt hat, tut er es selbst in der Stunde der größten Not. Vater unser im Himmel. Jesus betet. Er betet nicht für sich selbst, etwa, dass er raus aus dieser Not gerettet wird, dass er vor dem Tod bewahrt wird. Jesus betet für die Ratsältesten, die ihn ans Kreuz brachten. Jesus betet für die Ratsältesten, die ihn verhöhnt haben. Jesus betet für die Soldaten, die ihn ans Kreuz nagelten. Jesus betet für die Soldaten, die sich über ihn lustig machten. Jesus betet für das Volk, das bei der Hinrichtung zuschaute. Jesus betet für die Verbrecher, die mit ihm sterben werden. Jesus betet für Judas, der ihn verraten und ausgeliefert hat. Jesus betet für Petrus, der geleugnet hat, ihn zu kennen. Jesus betet für seine Jünger, die geschlafen haben. Jesus betet für seine Jünger, die geflohen sind. Jesus betet für uns, die wir ihn durch unsere Sünde und Schuld ans Kreuz gebracht haben. Jesus betet für die von Gott getrennte Welt, dass sie umkehrt. Festgenagelt am Kreuz und vom Schmerz zerrissen, betet Jesus für seine Feinde. Seine Feinde und Gottes Feinde. Jesus betet. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. In der Stunde der größten Not hat Jesus Mitgefühl mit uns Sündern und der sündigen Welt. Er sagt, im tiefsten Grunde wisst ihr gar nicht, was ihr Gott und mir, Jesus, angetan habt mit eurer Sünde. Darum betet Jesus, Vater, vergib ihnen ihre Schuld und ihr Versagen und nimm sie neu auf in die Gemeinschaft mit dir. Jesus hat die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Er ist für uns und alle ans Kreuz gegangen. Er hat durch das Opfer seines Lebens Wiedergutmachung geleistet. So ist Vergebung möglich geworden. Deshalb kann Jesus am Kreuz beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zweitens, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das zweite Wort finden wir ebenfalls bei Lukas. Er berichtet, einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, beschimpfte ihn. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte, nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er. Aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Eine denkwürdige Szene. Mit Jesus werden zwei Verbrecher hingerichtet. Zwar sind beide Männer zum Tod verurteilt. Beide wissen um die Bedeutung von Jesus. Er ist Christus. Und doch könnten die beiden kaum unterschiedlicher sein. Während der eine Jesus beschimpft, bittet der andere Jesus um Gnade. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Mann erkennt seine Sündhaftigkeit. Er bittet Jesus im Bewusstsein seiner ganz persönlichen Schuld um Erbarmen. Darum spricht Jesus ihm diese wunderbaren Worte zu: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der sterbende Jesus verspricht dem Sterbenden Rettung und ewiges Leben in der vollkommenen Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Gott nimmt die Leidenden und Sterbenden auf. Und das nicht irgendwann, sondern heute, sofort. Bei Lukas gibt es das öfter. Heute ist euch der Retter geboren. Heute ist das Schriftwort vor euch erfüllt, dass Blinde sehen, Gefangene befreit und Armen gute Nachricht verkündet wird. Jesus sagt zu Zachäus: Heute ist in diesem Hause Heil widerfahren. Und nun auch dieses Wort des sterbenden Jesus am Kreuz: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gilt nicht nur diesem Mann, sondern all den Menschen, die ihre Sünde erkennen und bekennen und Jesus um Gnade bitten. Sofort kann wirklich werden, was Jesus sagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Drittens: Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Das dritte Wort Jesu am Kreuz ist ein Gespräch mit Maria, seiner Mutter, und wahrscheinlich seinem Jünger Johannes. Dieser Johannes schreibt in seinem Evangelium: Beim Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Maria war zu dieser Zeit vermutlich alleinstehend. Josef wird jedenfalls nach der Geburt Jesu nicht mehr erwähnt. Damit war Jesus als ältester Sohn für sie verantwortlich. Witwen hatten normalerweise kein eigenes Einkommen und waren von der Versorgung durch Verwandte abhängig. Was Jesus sagt, ist Fürsorge im besten Sinn und praktische Hilfe für Maria. Und für Johannes ist es ein konkreter Auftrag. Auch hier denkt Jesus nicht an sich selbst, an die Linderung seiner Schmerzen, sondern er denkt an seine Nächsten. Das versteht die Bibel unter Liebe. Nicht nur große Gefühle, die kommen und wieder gehen, sondern praktische Hilfe in Not, Trauer, aufopfernde Fürsorge für andere Menschen, sogar dann noch, wenn sie völlig unverdient ist. Diese Liebe hat Jesus dazu gebracht, die ewige Welt Gottes zu verlassen und Mensch zu werden, sich gefangen nehmen, verhöhnen, auspeitschen zu lassen. Sie hielt ihn am Kreuz, obwohl er jederzeit hätte herabsteigen können. Durch diese Liebe sagt Jesus: Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Oder übertragen für uns: Mensch, siehe deinen Mitmenschen. Viertens: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Evangelist Matthäus schreibt dazu: Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eine erschütternde Szene. Der Sohn Gottes leidet. Und die Schöpfung leidet anscheinend mit. An anderer Stelle wird berichtet, dass auch die Erde bebte. Es ist die dunkelste und erschütterndste Stunde der Weltgeschichte. Jesus ist am Ende. Er ist verzweifelt, er kann nicht mehr. Die Schmerzen werden unerträglich. Er kämpft mit dem Tod. Und dann schreit er seine ganze Not hinaus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Von den meisten seiner Jüngern war Jesus verlassen worden. Das war schlimm. Aber am schlimmsten für Jesus war wohl, er fühlte sich von Gott verlassen, von seinem guten Vater. Mehr noch, er war von Gott verlassen. Jesus nahm unsere Gottestrennung auf sich. Jesus ging für uns durch die Hölle, dass wir in den Himmel kommen können, in die Welt Gottes. In dieser größten Not betet Jesus. Und weil er vor lauter Leid keine Worte mehr hat, betet er mit Worten aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht. Wenn wir in existenzieller Not sind, dürfen wir wie Jesus einen Psalm beten und unsere Verzweiflung hinausschreien. Warum muss ich das erleben? Gott, warum denn gerade ich? Warum hilfst du nicht? Warum bist du so fern? Gott hält das aus, wenn wir so verzweifelt zu ihm schreien. Mehr noch, Gott will, dass wir in der Not so zu ihm kommen. Denn auch das ist ja ein Gebet des Vertrauens, wenn wir mit Jesus beten. Mein Gott, mein Gott. Jesus betet, mein Gott, ich rufe doch, du gibst keine Antwort. Warum gibt Gott keine Antwort? Warum schweigt Gott oft, wenn wir verzweifelt zu ihm schreien? Das ist nicht leicht zu sagen. Doch eins sollen wir wissen, Gott schweigt nicht für immer. Gottes Antwort auf das verzweifelte Schreien von Jesus ist der Ostermorgen, ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Und das ist auch Gottes Antwort auf unser Schreien. Mit der Auferstehung Jesus sagt Gott zu allen, die ihn anrufen, ich verlasse dich nicht. Ich rette dich. Ich reiße dich heraus aus Nacht und Tod. Mit Jesus dürfen wir also beten, in der allergrößten Not. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber wir sollen wissen, das ist nicht das letzte Wort. Fünftens, mich dürstet. Johannes schreibt: Als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, mich dürstet. Im Griechischen steht da nur ein Wort, ein Aufschrei, Durst. Durst und Schmerzen waren für Jesus schwer zu ertragen. Aber das ist nicht der tiefste Grund, warum Jesus das sagt. Jesus will, dass die Heilige Schrift Wort für Wort erfüllt wird. Hier das Wort aus Psalm 22, Vers 16. Meine Kehle ist ausgedörrt, die Zunge klebt mir am Gaumen. Ich sehe mich schon im Grab liegen und du lässt das alles zu. Nach seiner Auferstehung sagte Jesus zu seinen Jüngern: Was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Wir sollen daran erkennen, Das alles war von Gott gewollt. Es war von Gott geplant und geschah zu unserer Rettung. Mich dürstet, hatte Jesus am Kreuz laut hinausgeschrien. Er hat damit die Sehnsucht der Menschen hinausgeschrien. Die Sehnsucht nach Leben, nach Erfüllung, Glück und Sinn. Jesus zeigt damit, dass er unsere Sehnsucht kennt, versteht und dass er unsere Sehnsucht erfüllen will. Jesus sagt, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Wenn Jesus sagt, mich dürstet, bedeutet das, Gott ist treu. Er steht zu allem, was er in seinem Wort versprochen hat. Und es bedeutet, Gott ist reich. Er beschenkt für Zeit und Ewigkeit überreich alle, die sich ihm anvertrauen. Sechstens, es ist vollbracht. Danach sagte Jesus, es ist vollbracht. Nach dem Johannesevangelium war dies das letzte Wort von Jesus am Kreuz. Es ist vollendet, so übersetzen andere. Mit seinem Leiden und Sterben hat Jesus seine Lebenshingabe an Gott vollendet und seine Erlösungstat für uns Menschen. Jesus ging den Weg der Liebe und des Leidens für uns. Mit seinem Tod hat er seine große Liebe zu uns besiegelt. Jesus, für euch habe ich diese Tat vollbracht. Für euch habe ich diesen Weg vollendet. Die Vollendung des Lebens von Jesus ist aber nicht der Tod, sondern die Auferstehung von den Toten. Die Auferstehung von Jesus wird zur Verheißung für uns. Alles Unvollkommene unseres Lebens wird vollendet werden. Wir dürfen hoffen, dass alles Unvollständige und Unfertige bei Gott seine Vollendung findet. Bei jedem Abendmahl, das wir feiern, essen wir von dem Brot und trinken aus dem Kelch zum Zeichen des Heils, das Jesus bewirkt hat. Er macht Heil. Wir dürfen mit der Gebrochenheit unseres Lebens kommen, um heil zu werden und am Ende das Heil zu erlangen. Siebtens, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Jesus hat nicht einfach aufgegeben, er hat sich hingegeben. Jesus stirbt mit der bewussten Übergabe des Lebens an Gott. Es war seine freie Entscheidung, Gottes Welt zu verlassen. Es war seine freie Entscheidung, den Kreuzesweg zu gehen. Es war seine freie Entscheidung, sein Leben in Gottes Hände zu legen. In der unmittelbaren Stunde seines Sterbens vertraut er sich Gott an. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ob uns das auch gegeben sein wird, wenn wir sterben müssen, dass wir sagen können, alles kommt von dir, alles geht zu dir, Gott, unser Vater, dir gebe ich es nun zurück. So wie es nun ist, so ist es richtig. Das letzte Wort Jesu am Kreuz soll ein tröstendes Wort für uns werden. Wir dürfen uns im Leben und im Sterben Gott anvertrauen. Gott hilft uns durch alle Schwachheiten und Schwierigkeiten hindurch. Gott wird uns am Ende mit seiner Liebe auffangen. Wer wie Jesus und mit Jesus betet, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Der darf wissen, ich bin in Gottes Händen für Zeit und Ewigkeit.